Also ich weiß nicht, ob wir mehr Rüstung brauchen, aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass es so ein gewisses Grundmaß an Verteidigung geben muss.
Wow, der Linke. Also die Waffen, die wir hier herstellen, sind Hightech. Das passt perfekt zu unserer Hochschullandschaft, zu den Leuten. Sie sind top ausgebildete Leute, haben die Hightech herstellen. Aber trotzdem ist Verteidigungsbranche hier ein gewisses Schmuddelkind. Und da ist natürlich, zurück zum Anfang, dass Bovenschulde sich dahinter stellt, am Ende auch eine gewisse Bigotterie.
Raus aus der Bubble. Ein Thema, zwei Perspektiven. Aus Bremen.
Willkommen bei Raus aus der Bubble. Ein politischer Podcast, der dabei helfen soll, andere Standpunkte kennenzulernen und ganz einfach mal die eigene Bubble zu verlassen. Mein Name ist Maren Benecke, ich bin Lokalchefin beim Weserkurier und ich sitze hier mit zwei jungen Politikern aus Bremen, die sich selten über Politik einig sind, aber eben etwas Wichtiges teilen. Nämlich die Überzeugung, dass es wichtig ist, miteinander und nicht nur aneinander vorbeizusprechen.
Moin, ich bin Göckern und Sprecher für Wirtschaft der FDP-Fraktion. Ich freue mich darauf, meinen Horizont hier zu erweitern und für liberale Positionen einzutreten.
Moin, ich bin Dari. Ich bin 29 Jahre alt und Mitglied der Linksfraktion hier in der bremischen Bürgerschaft. Und dort kümmere ich mich vor allem um Jugendpolitik und Fluchtpolitik.
Und ich freue mich darauf, in diesem Podcast mit den beiden über unterschiedliche Themen, die Bremen betreffen, zu diskutieren und dabei zuzuhören, wie die beiden ihre politischen Komfortzonen, also ihre Bubbles, verlassen. Wir haben eine Woche hinter uns, in der es einige Nachrichten für Bremen gegeben hat. Wir fokussieren uns heute auf das Thema Rüstung, weil es dann gleich in der vergangenen Woche gleich mehrere Nachrichten gegeben hat. Und zwar die größte, das war, dass das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr einen Standort in der Stadt bekommt. Der Schwerpunkt wird See- und Weltraumrüstung sein. Und Andreas Bovenschulte, der Bürgermeister, hat das in der vergangenen Woche einen Ritterschlag für den Innovationsstandort Bremen genannt. Am gleichen Tag kam die Nachricht, dass OHB, der Satellitenbauer, der hiesige, zusammen mit Helsing, einem, ich weiß gar nicht, ob man noch über KI-Startup, ob man das noch sagen kann, aber eben mit denen zusammen ein System entwickeln will, wo mithilfe von KI in Sekundenstelle militärische Ziele erkannt werden sollen. Das ist ja auch nicht der erste Auftrag, den OHB in der Richtung bekommen hat, aber es ist eben wieder einer, der etwas Aufsehen erweckt hat. Und genau aus diesem Grund wollen wir uns heute diesem Thema widmen. Habt ihr mit dem Thema mal außerhalb von Wehrdienst, weil über Wehrdienst haben wir schon mal gesprochen, habt ihr Berührungspunkte zur Rüstungsindustrie?
Persönliche Geschichte.
Bisher noch nicht tatsächlich, also außer, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und was die halt so machen und was es da für Produkte gibt, das finde ich total interessant. Ich habe da nie gearbeitet, wir haben die auch tatsächlich noch nicht besuchen können.
Warum nicht?
Wir haben sie tatsächlich angefragt, wir haben Rheinmetall angefragt und die haben uns geantwortet, dass sie für Oppositionsfraktionen keine Kapazitäten gerade haben, was ich interessant fand als Antwort, aber... Weil eigentlich so thematisch sind wir relativ nah bei denen, also ne, finden die ja gut und so weiter, dass sie dann keinen Bock auf uns haben. Ich fand das immer ganz gut erdend, auch gegenüber meinen Leuten, denen mal zu sagen, am Ende ist denen scheißegal, mit wem die zusammenarbeiten, ob es mit der Linkspartei ist oder mit FDP. Ja.
Ein Freund von mir hat bei Rheinmetall hier
gearbeitet. Nein, wirklich?
Ja, ja. Hat ein halbes Jahr gemacht und danach ist er wieder raus, weil ihm das dann ein bisschen zu viel wurde, sag ich mal. Also die Unternehmenskultur hat ihm dann nicht so sehr gefallen.
Was hat er so erzählt?
Also mit Unternehmenskultur meine ich jetzt nicht, dass die irgendwie schlechte Arbeitgeber wären, die ihre Mitarbeiter knechten oder so, sondern ich glaube, ihm hat nicht gefallen, dass viele halt natürlich auch die Produkte, die da dort hergestellt werden, noch irgendwie in gewisser Weise verherrlicht haben und cool fanden. Ja, dann war er irgendwann am Punkt, wo er gesagt hat, hey, irgendwie, ich finde das halt eben nicht cool und das ist jetzt auch nicht so das, wonach ich mich gesehnt habe, mein Leben lang wieder zu arbeiten oder so. Also bei einer Werkstättenposition, da ging es auch natürlich mehr ums Geld. Hat sich in der Zwischenzeit was Neues gesucht und ist da jetzt raus.
Ja, ich glaube, das ist aber ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil dessen muss man sich ja auch bewusst sein als Arbeitnehmer, wenn man in einem dieser Konzerne arbeitet, für wen man da arbeitet. Und das hat dein Bekannter dann gemacht und ist dann deswegen sozusagen zurückgetreten von dem Werkstudentenjob. Kennt ihr denn jetzt noch jemanden, der dort arbeitet? Weil es arbeiten ja tatsächlich, also die genauen Zahlen weiß man nicht. Ich habe versucht, das zu addieren, aber ich würde sagen, wahrscheinlich ungefähr 10.000 in der Stadt allein nur in den Unternehmen, von denen wir eben wissen. Dann gibt es aber Zulieferer und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen auf jeden Fall noch welche da drauf. Aber es ist ja schon eine ordentliche Menge an Menschen, die auch im Bereich Rüstung hier jetzt schon arbeitet. Es kommen weitere dazu, aber es sind jetzt ja auch schon viele. Sind euch da mal welche über den Weg gelaufen?
Ich kenne tatsächlich jetzt gerade auf Anhieb keinen, der bei Rheinmetall arbeitet, bei OHB mehrere. Und da bin ich jetzt nicht so tief drin, ob die jetzt was mit militärischen, verteidigungstechnischen Background haben oder nicht. Am Ende des Tages sind es aber total wertvolle, hochqualifizierte Jobs. Das sind ja nicht nur Leute, die irgendwie Munition am Fließband herstellen, sondern diese Waffensysteme sich auszudenken und zu erfinden. Die moralische Komponente ist eine andere, technisch krass anspruchsvolle Tätigkeit. Und ich glaube, solche Arbeitsplätze braucht Bremen auch, die gut bezahlt sind, die relativ sicher leider sind jetzt gerade auf der Welt. Und ja, also schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr da arbeitet und wie ihr das findet. Ich kenne leider zu wenige von denen.
Naja, es kommt ja wieder so eine Story. Ich war mal auf einer Hausparty.
Nein.
Und da ist der Nachbar rübergekommen und der hat bei Rheinmetall gearbeitet. Der war aber nicht besonders sympathisch.
Okay, aber das ist jetzt eine persönliche Erfahrung. Ich glaube, wir brauchen halt die Leute, die im Zweifel Sachen entwickeln, mit denen wir uns verteidigen können. Und ich finde es richtig gut, dass wir so viel Tech-Expertise hier in Bremen haben. Und das ist am Ende des Tages für Rüstung, also auch für Waffen, um am Ende Menschen zu töten und in Kriegen sich zu verteidigen ist. Ich meine, das kann man moralisch, wenn man möchte, aber für Arbeitsplätze ist das Bombe hier für Bremen.
So sieht es die Politik.
Lass uns noch mal einen Schritt zurücktreten, weil wir sprechen nachher noch über Bremen, aber dass wir erstmal auf die grundsätzliche Entwicklung schauen, wie ist die Lage in Deutschland, weil Deutschland kann man ja auch nicht isoliert sehen. Das ist ja das, was häufig auch jetzt heutzutage gesagt wird, dass Deutschland immer lange eben isoliert unterwegs gewesen ist, aber das, also es ist ja bundesweit so im europäischen Kontext, dass jetzt alle eben aufrüsten, eben aufgrund der Konflikte, die wir um uns herum haben. Also Ukraine-Russland-Konflikt als ein Beispiel, aber es ist ja nicht der einzige. Die USA sind eben nicht mehr so an der Seite von Europa, wie sie es gewesen sind. Brauchen wir mehr Rüstung, Dari, in Deutschland oder rechts?
Also ich weiß nicht, ob wir mehr Rüstung brauchen, aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass es so ein gewisses Grundmaß an Verteidigung geben muss.
Wow, der Linke.
Vor allem, dass die Geräte, die Bundeswehr hat, auch funktionieren. Ne? Und im zweiten Schritt kann man sich darüber unterhalten, auf welchem Wege man das erreicht. Ob man das jetzt erreicht, indem man unendlich viel Geld reinpumpt und vor allem auch private Konzerne sich mega dran bereichern, wie es ja jetzt gerade ist. Oder ob man natürlich auch aus linker Perspektive sagt, vielleicht muss, was zum Beispiel die Munitionsherstellung geht, da irgendwie ein staatliches Unternehmen ran, damit die Profite sozusagen, oder damit zum Beispiel keine privatisierten Profite entstehen. Das wäre schon eine Sache, die natürlich auch sehr diskutabel ist, aber aus meiner Sicht auch wichtig, darüber zu sprechen, auf jeden Fall.
Was wäre das für ein staatliches Unternehmen oder was wären das für staatliche Unternehmen oder wären es Unternehmen, die übernommen werden? Oder?
Also wenn ich mich nicht irre, gibt es da gerade die Bestrebungen von der Bundesregierung, ein solches Unternehmen aufzusetzen. Ob die jetzt da gerade irgendwas für kaufen oder neu aufbauen, das weiß ich nicht.
Also ich glaube, wir brauchen vor allem auch mal ein neues Setup dafür, wie wir eigentlich Waffensysteme entwickeln. Wir sehen ja am Beispiel FCAS, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bezüglich der Kooperation von Frankreich und Deutschland, von Flugzeugträgern und Flugzeugen. Dass da einfach ein riesiger Dissens ist, weil man sich am Anfang nicht gut genug abgesprochen hat, was man eigentlich möchte. Frankreich möchte ein Modell von Flugzeugen bauen, das unbedingt Atomwaffen transportieren kann und muss. Und das macht für die vielleicht auch Sinn, weil sie haben Atomwaffen, wir aber nicht. Und es macht einen riesen Unterschied im hohen Milliardenbereich, welches Flugzeug man am Ende entwickelt. Und zwei Flugzeuge entwickeln ist doppelt teuer. Das heißt, wenn wir über Waffensysteme nachdenken, müssen wir uns fragen, warum muss es eigentlich jedes Land für sich machen? Wenn wir doch ohnehin eine Verteidigungsallianz mit der EU und der NATO jeweils haben, können wir da nicht mehr zusammenarbeiten? Zumindest als Europäische Union. Und können wir dann nicht auch quasi uns angucken, wie die Kriege der Gegenwart geführt werden? Dass Rheinmetall und Co. Hightech entwickeln, finde ich mega. Wenn man aber mit deren Pressestatements liest, dann liest man da auch zwischen den Zahlen heraus, dass die Kriege der Gegenwart, also zum Beispiel Iran und USA oder Ukraine und Russland, die werden ja nicht geführt mit Hightech-Waffen, dann geht's auf Masse. Das ist richtig erster Weltkrieg, also Drohne fliegt ein, boom, tot. Es sind Materialschlachten, wo es darum geht, so billig wie möglich so viele Menschen wie möglich zu töten. Und das ist überhaupt nicht geil, aber wenn du natürlich, und das hatten wir bei der Bundeswehrfolge schon, um eine einzelne 500-Euro-Drohne abzuschießen, eine Million Abfangrakete abschießen musst, dann ist das auch ein finanzieller Kampf, den man am Ende nur verlieren können wird.
Letztendlich ist Rüstung aber ja auch Teil von Abschreckung, muss man so sagen. Ne? Und wir haben hier eine Bundeswehr in den vergangenen Jahren in Deutschland, ich nenne es mal, verwaltet. Da kamen ja immer wieder Stimmen hoch, dass das Material, mit dem die agieren, einfach zu alt ist. Und also man hat irgendwie eine Truppe, aber man hat irgendwie eine Truppe. Nichts sozusagen, mit dem die irgendwie in irgendeiner Form agieren können. Also das ist zumindest das, was bei mir angekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich schaue ja nicht in deren Materiallager. Aber das heißt, allein schon an der Stelle ist ja in Deutschland in den vergangenen Jahren zu wenig passiert, oder Dari?
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen gibt es ja jetzt auch dieses unendlich große Sondervermögen, weil scheinbar so großer Nachholbedarf ist. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass da auch ein paar Interessen mitspielen, vielleicht auch ein bisschen überzuproduzieren, weil jede verkaufte Waffe, jeder verkaufte Hubschrauber, jeder verkaufte Panzer ist ja auch gleichzeitig ein Gewinn für die Firma und gleichzeitig dann auch eine Ausschüttung in Form von Dividende an die Aktionäre und Aktionärinnen. Deswegen finde ich es nochmal umso wichtiger zu betonen, wie wichtig es ist, dass sowas möglichst nicht privat organisiert sein sollte, weil es auf der einen Seite natürlich aus meiner Sicht ethisch ein bisschen fragwürdig ist, Profit zu machen mit sowas. Und natürlich auch ist sozusagen eine Vergesellschaftung oder so ein, ich sag mal, ein öffentlich geführtes Unternehmen auch sozusagen ein Anreiz, nur so viel zu produzieren, wie man braucht und nicht so viel zu produzieren, dass die Aktionäre dann auch noch Gewinn mitmachen.
Ja, aber das ist so ein bisschen wie mit den Masken während Corona. Du weißt einfach nicht, wie viel du brauchst. Natürlich hat das Unternehmen oder die Unternehmen damals auch ein Interesse daran gehabt, mehr zu verkaufen, mehr zu produzieren, siehe Jens Spahn, als am Ende notwendig gewesen ist. Und das ist natürlich auch in der Rüstungsindustrie genau das Gleiche. Aber wir sind in einer Situation, vergleichbar zu Corona, wo du dir nicht leisten kannst, zu wenig zu haben. Das ist ein Dilemma, aber wenn das mit Geld lösbar ist, dann ist das gut, das mit Geld zu lösen. Auch wenn man dann vielleicht zu viel eingekauft hat. Und das Vergesellschaften, I don't believe it. Erstens kann man den Preis dafür nicht bezahlen. Rheinmetall ist gerade ziemlich teuer. Zweitens, am Ende des Tages hat der Staat keine Ahnung von Waffenproduktion. Also wir haben einfach gar keinen Plan. Und dieser Konzern hat halt einfach den Plan. Und das ist einfach eine Realität, mit der man leben muss. Und wir leben ja in einer Stadt und in einem Bundesland, in dem tatsächlich teilweise die Lampen auf der Straße nicht funktionieren, in der wir eine Ramadan-Beleuchtung nicht hinbekommen, in der Leute sich am Bahnhof jeden Tag prügeln. Und dann sollen wir selber Satelliten ins All schicken und Waffen produzieren. Das kaufe ich nicht.
Naja, man muss ja jetzt auch sagen, dass keiner glaubt, dass man von einem Tag auf den anderen so eine Entwicklung beschreiten kann. Handelt sich auf jeden Fall um Perspektiven. Und wenn man mich fragt, wie ich sowas organisieren würde, dann ist das meine Antwort. Ja, da bin ich nicht in der Regierungsverantwortung, das zu tun.
Bist du in der Regierungsverantwortung, Digga?
Aber Bremen stellt jetzt keine Waffen für die Ukraine her.
Bremen selber, in Bremen ist es ja auch gar kein Thema, das ist ja ein bundesweites Thema. Also das funktioniert ja nicht auf Bremer Ebene. Wir können aber gerne heute auch ein Stück weit länger über Bremen sprechen. Einfach weil hier gerade viel passiert. Wirtschaftswachstum, zuletzt wurde ja sehr gefeiert, Bremen wächst entgegen dem Trend, überproportional stark. Da gab es ja die Meldung auch vom Senat, der sich sehr darüber gefreut hat. Wenn man sich die Zahlen jetzt ganz genau anschaut, dann liegt aber ein Großteil dieses Wirtschaftswachstums auch in der Rüstungsindustrie begründet. Und das ist in der Form im Nachgang auch kritisiert worden, denn darf ein SPD-Bürgermeister die Rüstungsindustrie so feiern? Ich glaube, die von den Linken kam da wenig bis gar nichts. Und auch wenn man sich diese Nachrichten aus der vergangenen Woche anguckt, also nochmal mit OHB in Helsing und dem Standort der Bundeswehr, da ist von den Linken gar nichts gekommen zu dem Thema. Dürft ihr nicht? Dürft ihr euch nicht freuen? Wollt ihr euch nicht freuen? Freut ihr euch vielleicht auch einfach gar nicht, sondern findet das doof?
Also das war einfach kein Thema bei uns. Ich glaube, es ist einfach keine Sache, auf die wir stolz sind. Und deswegen ist auch nicht zur Sprache gekommen, ob man das nicht irgendwie öffentlichkeitswirksam ausschlachten möchte.
Aber es ist mal so ganz rein nüchtern betrachtet, ne? Es kommt ein Unternehmen in die Stadt, ein Bundesunternehmen, so würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Und da kommen ja auch ein paar Arbeitsplätze, die da geschaffen werden. Da würde ja bei jedem anderen Unternehmen würde da ja was kommen. Jetzt ist es aber die Bundeswehr, da kommt nichts.
Naja, also das sind ja Prozesse, die auch weit weg stattfinden vom Hinterbänkler in der letzten Reihe, der Jugendkandidat ist und sich um Jugendpolitik kümmert. Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir auch vor allem am Ende der Legislatur die Zahlen sprechen lassen und jetzt nicht versuchen, einzelne Projekte irgendwie hochzuloben.
Ja, ich finde jetzt gerade mein linkes Herz so ein bisschen. Also man muss natürlich in aller Ehrlichkeit sagen, dass diese Branche boomt und dass der Profit erwirtschaftet wird und Bremen dadurch Wirtschaftswachstum hat, setzt darauf, dass es in der Welt gerade richtig scheiße läuft. So, das ist die Basis dessen. Und dass wir ein betriebswirtschaftliches oder ein abgegrenzt volkswirtschaftliches Wachstum haben hier im Land Bremen, finde ich ja als Bremer gut. Das, aber die Basis dessen ist, dass Leute sterben und dass Raketen abgeschossen, abgefangen werden, Sachen kaputt gehen. So. Und das heißt, es gibt einen globalen, also wenn wir das auf die ganze Welt beziehen, einen volkswirtschaftlichen Schaden, der sich in gewissen Regionen positiv auswirken kann, weil da die produzierenden Unternehmen sitzen. Und ich glaube, das ist dann immer mit zweierlei Maß zu messen. Ich finde Kriege auch nicht geil und ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Welt stabiler werden sollte, was ich sehr hoffe, auch der Aktienkurs von Rheinmetall sinken wird. Und in einer gewissen Art und Weise wünsche ich mir das auch. So, dann werden die machen ja auch zivile Sachen, also nicht nur quasi für Raketen, sondern auch für Polizei und all das, was auch in Friedensfällen braucht. Ne, finde ich, da müssen sie sich mehr darauf fokussieren. Und da kann ich schon verstehen, wenn Leute sagen, ich kann das nicht feiern, wenn etwas mit der Geschäftsgrundlage Mord und Totschlag funktioniert. Gleichwohl, für die Leute hier in der Region ist es erstmal gut. Und das andere ist, am Ende muss so etwas produziert werden. Warum dann nicht nach den unglaublich hohen deutschen Moralstandards?
Darf man sich denn darüber freuen? Oder ist es moralisch verwerflich? Also bei dir ging es ja jetzt gerade auch so ein bisschen in die Richtung schwierig.
Also ich habe moralisch damit jetzt erstmal kein Problem in dem Sinne, als dass ich glaube, dass dem Ort hier nützt. Ich freue mich aber nicht über Krieg und Elend. Also ich freue mich nicht darüber, dass es das gibt, dass die Antworten auf Krieg und Elend Waffen sind, die vielleicht dazu genutzt werden, Krieg und Elend zu betreiben. Das ist traurigerweise so. Und über den Erfolg eines Unternehmens, das genau diese Waffen herstellt, kann man sich betriebswirtschaftlich freuen, moralisch sehe ich das aber auch nicht.
Und in Bremen?
Habt ihr das Gefühl, dass sich der Wirtschaftsstandort Bremen gerade so ein Stück weit verändert? Also, dass wir einfach, ja, also, dass der Fokus sich verändert, dass wir einfach ein krasserer Rüstungsstandort werden, als es vorher der Fall gewesen ist? Oder ist es eher so, dass man es vorher nicht so gesehen hat und jetzt ist es einfach relevant und es passiert ja schon viel in dem Bereich, auch in der Vergangenheit?
Ich glaube, in ganz Deutschland sieht man gerade, dass es da gerade Entwicklungen hin dazu gibt, dass immer mehr Rüstungs-Startups aus dem Boden sprießen, dass vor allem auch Rüstungskonzerne einen Rekordgewinn nach dem anderen einfahren, dementsprechend auch Kapazitäten und Standorte vergrößern, erweitern, mehr Beschäftigte einstellen und dann entstehen dann solche Schlagzeilen natürlich. Ich hätte mir aber gewünscht, dass man muss auch vor allem sagen, gerade sind ja auch Rüstungskonzerne die Unternehmen, die auch massiv viel gerade öffentlich gefördert werden, ne? Eben weil man sagt, gut, es gibt da einen Freifahrtschein, das Sondervermögen ist unendlich groß, dementsprechend viele Aufträge kann man dann auch erteilen, also da wird gerade ein Wirtschaftszweig massiv geboostet. Ich hätte mir gewünscht, es wäre anders gewesen. Ich glaube, Wirtschaftswachstum kann man auch anders herstellen, nicht nur, indem man auf die Rüstungsbranche setzt, sondern auf die vielen Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen Unternehmen und Unternehmer, die es in Deutschland gibt, die auch viele zivile Ideen haben, die den Alltag der Menschen bereichern und die auch so viele Arbeitsplätze schaffen könnten, gerade wenn ich zum Beispiel an die Energiewende denke, die ja jetzt gerade mehr oder weniger abgesagt worden ist. Also ich frage mich, wie viele Arbeitsplätze entstanden wären, wenn man gesagt hätte, okay, wir holen jetzt die Solarindustrie wieder zurück nach Deutschland, nachdem wir sie vergrault haben, oder wir versuchen kluge, grüne Ideen, also nicht politisch grün, sondern im Sinne von klimaneutral oder klimafördernd zu fördern. Da wäre sicherlich auch viel entstanden, aber ich glaube, Rüstung ist halt gerade der leichtere Weg, sage ich mal, weil dafür auch in der Öffentlichkeit so eine gewisse Zustimmung herrscht. Also wenn man jetzt sagen würde, wir machen ein unendlich großes Sondervermögen für die Klimawende, wären ganz schön viele Leute auf dem Baum.
Scheinbar. Hast du das Gefühl, dass das so ist?
Ich will auf dem Baum.
Dass es so einen gesellschaftlichen Konsens gibt, das ist okay so?
Naja, wenn man sich die Lager anguckt, die es gibt, und die Lager würde ich dann so einteilen von wegen FDP, CDU, AfD sind sozusagen auf der rechten Seite des Hufeisens.
Ja, genau.
Grüne, SPD und Linke auf der linken Seite, auch wenn die Hufeisentheorie natürlich kompletter Quatsch ist, aber um das mal so zu verdeutlichen, wie es in der Allgemeinheit wahrgenommen wird. Dann hat ja das rechte Lager auf jeden Fall die Mehrheit. Und in dem Lager sind sich, glaube ich, alle einig.
Nee, überhaupt nicht. Also bei der AfD überhaupt nicht zum Beispiel. Die haben, also
Wir haben in Bremen eine ungeklärte Frage, die AfD hat das auch. Und zwar, wie sie dazu stehen wollen, zu Auslandseinsätzen, zur Aufrüstung, zur Wehrpflicht. Die AfD hat da eine komplett gespaltene Meinung. Also manche von denen sind total dafür, andere sind total dagegen. Du hast tatsächlich, also ich glaube, das, was du beschreibst, ist richtig. Aber es liegt vor allem an den Grünen, verrückterweise, und an der SPD. Du hast natürlich in beiden Parteien auch versprenkelt Leute, die sagen, wie zum Beispiel, wie heißt der gute Arno Gottschalk hier aus Bremen, der ganz krass Antimilitarist ist, das gestehe ich ihm auch total zu. Aber vor allem die Grünen auf Bundesebene und auch viele Teile der SPD sind auch pro, oder sagen wir pro Selbstverteidigung, muss man freundlich formulieren. So, ne? Und dann hast du natürlich nur noch eine sehr linke Partei, die Linkspartei, die ganz krass auf jeden Fall dagegen ist. Und die paar AfDler, die sich noch nicht entschieden haben, das intern auszubaldowern. So, das ist natürlich eine Mehrheitsmeinung gerade. Und in der Zukunft kann sich natürlich herausstellen, dass vielleicht nicht jede Nuance, ähnlich wie in Corona, komplett richtig war, die eine große, breite Mehrheit getragen hat. Nichtsdestotrotz, das ist ja auch ein Auftrag für uns als Politiker festzustellen, okay, die allermeisten Leute, die diesen Parteien anhängen, wollen das ja in irgendeiner Art und Weise. Zumindest habt ihr jetzt nicht irgendwie 80% oder so. Gleichwohl, die Frage ist nicht nur politisch ungeklärt, sondern auch Bremen. Also die Waffen, die wir hier herstellen, sind Hightech. Das passt perfekt zu unserer Hochschullandschaft, zu den Leuten. Sie sind top ausgebildete Leute, haben die Hightech herstellen. Aber trotzdem ist Verteidigungsbranche hier ein gewisses Schmuddelkind. Und da ist natürlich, zurück zum Anfang, dass Bovenschulde sich dahinter stellt, am Ende auch eine gewisse Bigotterie. Weil ich finde das ja zwar gut, aber das zu verteufeln, von Übergewinnsteuern hier und da zu reden, gleichzeitig aber dafür zu werben, dass sie herkommen, man muss sich auch irgendwann entscheiden, wo man politisch, moralisch stehen möchte. Und diese Frage haben wir öffentlich noch nicht geklärt.
Du wirfst jetzt ganz viele Sachen in einen Topf, die sich auch eigentlich prinzipiell gar nicht widersprechen müssen. Ich sehe mich aber gerade nicht in der Position, den Bürgermeister verteidigen zu müssen. Deswegen lasse ich das mal so stehen.
Aber ich weiß auch nicht, ob dieses Schmuddelkind-Argument, was du jetzt eben bringst, ob es da nicht quasi Unterschiede gibt oder ob da nicht auch in der gefühlten Wahrnehmung, ich würde jetzt gerne so ein bisschen auf dieses Gefühlte hinkommen, weil es ist ja, muss man auch so sagen, also wir sprechen gerade die ganze Zeit immer über zwei Unternehmen, es sind ja viel mehr. So, also Lürssen, da ist jetzt ein Teil verkauft worden von der Lürssen-Werft, aber lange in der Rüstungsindustrie unterwegs gewesen. So, Atlas Electronics auch, haben wir auch noch nicht erwähnt. So, und wenn man rein den Metall jetzt auch dazu nimmt, Polaris, sehr, sehr viele, Leute. Genau, Polaris. Aber jetzt gerade diese großen Konzerne sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie groß, ja, öffentlich auftreten, ne? Auch aus gutem Grunde. Aber dadurch kriegt man auch viel gar nicht von denen mit, was hier so passiert. Also es läuft viel unter dem Radar. So, bei OHB läuft, ist ein bisschen anders, Polaris ist ein bisschen anders, aber diese großen Konzerne, die hier eben auch ansässig sind, von denen bekommt man gar nicht so viel mit. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, wo die eigentlich so sitzen. Wenn man da so vorbeifährt, dann wundert man sich, was für große Standorte das eigentlich sind. Das ist schon krass und da arbeiten auch wirklich richtig viele Menschen. So, insofern weiß ich nicht, ob dieses Schmuddelkind so richtig ist oder ob das sozusagen einfach so eine Geschichte ist, so mit unter dem Radar, um das mal einzuordnen. Aber ich weiß auch nicht, da würde ich vielleicht auch noch mal einhaken wollen, ob das, also das eine ist ja sozusagen, was ist politisch gewollt und ja, die Parteien sind gewählt, das stimmt ja auch alles, aber ob das tatsächlich gesellschaftlich so getragen ist, weil wenn man eben in einer Woche so diese vielen Nachrichten bekommt, die Frage dann vielleicht auch noch mal an dich, fühlt es sich doch schon an, als würde hier gerade ein bisschen was passieren in Sachen Rüstung. Und da kann man ja auch als Bremer Bürgerin oder Bürger auch der Meinung sein, krass, wir werden hier gerade ein viel größerer Rüstungsstandort, als wenn man es eben weiß, wir sowieso schon gewesen sind. Und ich mache mir Sorgen darüber. Weil es hat ja auch Folgen, wenn man ein Rüstungsstandort ist. Und das kann Folgen haben.
Ich finde das total legitim. Also wir hatten ja in der Bundeswehrfolge genau das. Ich wohne in der Nähe des Hafens, der quasi Militärhafen werden wird, wo die Bundeswehrmilliarden reinfließen. So, es heißt dann am Ende des Tages auch, wir sind auch ein Ziel. Wir werden auch ein Ziel, ein strategisch wichtiges Ziel, ein geografisches Ziel. Und natürlich hast du da ganz viele Folgen dessen. Also auch, dass Firmen sich darauf vorbereiten, vielleicht ihre Lieferketten zu verändern, Beschaffungen für Krisenfälle vorzusorgen, dass wir über die Wehrpflicht gleichzeitig reden. Also das ist hier nicht mehr, wir haben nicht nur mehr Spaß hier, wir spielen hier nicht Krieg, sondern das sind echte Konsequenzen aus der Weltlage, in der wir sind, in der Vorbereitung dessen, dass wir uns darauf verteidigen müssen. Und dann kann man höchstens noch sagen, ist ja gut, dass die ganze Verteidigungsindustrie und die Akteure und die Beschaffungsämter alle zu uns kommen. Aber dass es so ist, ist ja ein, also es hat ja einen Grund, und zwar weil die Welt immer gefährlicher wird und wir uns in dieser immer gefährlicheren Welt immer mehr dagegen wappnen müssen. Und das sieht man dann am Ende des Tages auch. Also ich glaube, vielleicht auch, um Leute nicht in Panik zu versetzen, bleiben auch diese Firmen bedeckt.
fairerweise ist auch nicht so die geilste Werbung überall zu sagen, mein Gewehr schießt jetzt 30% schneller oder so. Ne? Aber ich kann schon verstehen, dass Leuten da unwohl wird. Wird mir auch. Also ich finde das auch nicht geil. Also ich kann mich ja über das Wirtschaftswachstum freuen, aber dass wir so weit gekommen sind, das alles zu brauchen, das macht mich ja auch nicht glücklich.
Also ich glaube, das ist die beste Werbung dafür, einfach zu sagen, vielleicht ist Angriff nicht immer die beste Verteidigung, sondern vielleicht ist auch einfach mal Diplomatie und Deeskalation der richtige Weg. Natürlich, also ich habe ja schon eingangs gesagt, ganz ohne Waffen wird es natürlich nicht funktionieren, aber wenn wir jetzt jede größere Stadt irgendwie zu einem großen Rüstungsstandort umwandeln, dann wird auch jede größere Stadt zu einem Ziel im Falle eines Krieges. Und da würde ich ja persönlich mehr darauf setzen, dass man sich als europäische Staaten zusammentut und gemeinsam was auf die Beine stellt und die Ressourcen möglichst effizient irgendwie bündelt, anstatt zu sagen, okay, wir versuchen jetzt die größte Armee in Europa zu werden, was ich ehrlich gesagt absoluten Quatsch finde, auch historisch.
Ja, gut, ich weiß nicht, ob man die Bundeswehr der Wehrmacht oder ähnliches vergleichen sollte. Ich glaube, das sehe ich nicht. Aber ich bin total bei dir. Wir müssen das vor allem zusammen denken. Es gibt keinen Grund, warum Spanier sich anders verteidigen sollten als Deutsche. Vor allem, weil wir die gleichen Gegner haben heutzutage.
Ich finde, hier wird auch irgendwie so eine Doppelmoral des rechten Lagers irgendwie deutlich. Es geht ja sonst immer nur um Effizienz und möglichst wenig Bürokratie und alles muss schlank sein. Aber wenn es um Rüstung geht, dann ist es auf einmal völlig egal. Also auch wenn es zum Beispiel um Ausgaben geht. Ne? Also niemand hat sich beschwert über die die Ausnahme von der Schuldenbremse in unendlicher Höhe für die Rüstung. Da macht irgendwie niemand den Mund auf. Aber wenn es dann auf einmal um das Sondervermögen für die Infrastruktur geht, da ringen sich dann die Leute wieder auf. Also deswegen auch von die Frage von dir, ob die Leute das inzwischen wollen. Ich glaube, wollen ist das falsche Wort. Ich glaube, den Menschen wurde einfach durch die vergangenen Jahre irgendwie richtig krass eingetrichtert, dass es nötig wäre. Und ich glaube, dass da viele einfach das Gefühl bekommen haben, okay, es führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube aber, wenn man sich nüchtern die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass wir jetzt schon wirklich krass viel Geld investieren und auch in einem Maße, wo ich sagen würde, ob das wirklich nötig ist. Also wenn man sich zum Beispiel das Militärbudget anschaut, sogar auch inflationsbereinigt und hier von der Währung her angepasst und so weiter und dann alle europäischen Armeen zusammennimmt, dann ist das zwei- oder dreimal so viel wie das jetzt von zum Beispiel von Russland, das man ja aktuell als die größte Gefahr hält. Deswegen, ich glaube, da spielen einfach viele Interessen von Menschen, die gerade sehr viel Geld dran verdienen, irgendwo mit, die sorgen dafür, dass es ordentlich öffentliche Aufträge gibt. Also das Geld kommt sozusagen aus der Steuerzahlerhand rein in die Konzerne. Und die Menschen bemerken es irgendwie nicht mal, weil sie die ganze Zeit glauben, es führt kein Weg dran vorbei. Und das finde ich wirklich sehr schade.
Das ist ein total wahrer Punkt. Aber ich mache das jetzt an dieser Stelle gerne, so stellvertretend für meine Partei. Dass man 500 Milliarden Sondervermögen aufbaut und das daran misst, 500 Milliarden auszugeben, ist natürlich betriebswirtschaftlich total irre, weil man müsste es ja eher daran messen, was kriegen wir für die 500 Milliarden. So, und dann hast du natürlich im Rahmenbereich von Effizienz, wie schnell kriegen wir Geld ausgegeben, das ist eine total dumme Metrik. Also du musst dich ja eher fragen, wie kriegen wir das Geld sinnvoll ausgegeben, die größtmögliche Verteidigungsbereitschaft zu erzielen. Und das ist ein systemisches Problem, dass wir einfach nur Geld bereitstellen, aber du kommst ja, also du hast ja nicht mehr Leute, die den Einkauf machen können, du hast nicht mehr irgendwie Waffensysteme, die du auf einmal beauftragen kannst, sondern du musst ja mit diesem großen Geldbetrag das Ziel erfüllen und hast aber die gleiche Infrastruktur, um das Ziel erfüllen zu können wie vorher auch. Und dass man dann einfach versucht, in 5 bis 10 Jahren 500 Milliarden auszugeben, um jeden Preis, ist so ein bisschen wie in der Entwicklungshilfe oder bei öffentlichen Trägern, die auch einen Geldtopf bekommen und die auch mal darauf angewiesen sind, alles auszugeben, weil sie nächstes Mal sonst weniger bekommen. Und das ist natürlich ein Problem, was man kritisieren kann. Und das weiß auch die Bundeswehr. Die wissen auch intern, das ist viel zu viel Geld. Wir brauchen gerade noch gar nicht so viel. Aber der Erfolg wird daran gemessen, dass wir Geld ausgeben.
Aber das ist dann doch auch ein parteienpolitisches Versagen, wenn es bei den Leuten gar nicht so ankommt, so wie ihr das gerade erklärt. Also wenn eben, also das, was du gerade gesagt hast, Dari, dass die Leute irgendwie so, ich nenne es immer ganz einfach, matsch gemacht wurden, dass die Leute das Gefühl haben, es geht gar nicht anders.
Ja, also
das ist ja euer Job, also euer Job als, nicht euer persönlicher, sondern doch. Der von Parteienpolitikern, genau das eben zu kritisieren, also laut zu kritisieren.
Also unsere Partei kritisiert das laut und öffentlich und mehrfach, auf jeden Fall.
Aber nicht in Bremen. Bekannt. Oder für Bremen, so muss ich sie vielleicht eher sagen.
Naja, es ist halt ein bundespolitisches Thema. Und wenn du hier in Bremen die Möglichkeit hast, Jobs zu schaffen, dann sagst du ja nicht, die nehmen wir nicht, gerade nicht in einem Bundesland mit so prekären sozialen Lagen. Also das wäre völlig irre. Und natürlich ist ja auch die...
Aber Entschuldigung, das heißt ja wiederum, wir finden Rüstung doof, aber sie findet statt. Und wenn sie dann bei uns stattfindet, ist es voll okay.
Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Also es gibt einen Unterschied zwischen der Bundespolitik, die sozusagen den größeren Rahmen festsetzt, und der innerbundesländischen Konkurrenz, um hier, wie sind der geeignete Standort oder nicht. Ne? Und auf der Ebene ist dann natürlich so, dass man sich dem Ganzen ja schlecht widersetzen kann. Ja, also ich meine, wir haben hier die Uni, wir haben hier den Campus, wir haben hier OHB, so, und wenn die jetzt irgendwie tolle neue Aufträge kriegen, dann kommt ja nicht das Bundesland Bremen und sagt, nee, sorry, den Auftrag solltet ihr lieber abnehmen, wir wollen nicht, dass ihr wächst. Also das geht ja nicht. Ne? Deswegen, das Problem ist woanders zu lösen. Hier geht es um ganz andere Sachen auf dieser Ebene, würde ich sagen. Und nochmal, um auf das parteipolitische Versagen zurückzukommen, ich finde auch vor allem die FDP hätte da eine sehr große Rolle gespielt, eben beim Thema Effizienz. Ich habe gerade nochmal eine Statistik rausgeholt. Also Deutschland lag im Jahr 2024 bei 88,5 Milliarden Rüstungsausgaben, ne, also Ausgaben für Militär. Das ist Platz 4 auf der ganzen Welt. So. Und jetzt ist die Frage, wie konnten wir es mit so einem hohen Platz im Ranking sozusagen schaffen, diese Armee so krass herunterzuwirtschaften? Und die FDP müsste ja an dieser Stelle zum Beispiel eine Partei sein, die dann sagt, ey Leute, die Prozesse bei euch sind so krass ineffizient und intransparent, wo versickert denn das Geld? Wer bereichert sich denn da vielleicht im Hintergrund, beziehungsweise wo wird denn Geld verschwendet? Dazu habe ich leider noch kein Wort gehört von eurer Partei. Gleichzeitig gibt es die Forderung nach immer mehr, also es wird noch mehr Geld sozusagen reingesteckt und nichts an den Prozessen verändert. Das heißt, da kommen ja Leute sogar auch noch ungestraft davon. Und ich glaube, das ist ein Riesenskandal. Und der wäre ersichtlich, wenn man sich einfach einmal eine Statistik anschaut und vielleicht auch auf vergangene Skandale unter von der Leyen blickt.
Ja, also Dari vermisst die FDP im Deutschen Bundestag. Denn was ist historisch passiert? Historisch gab es die große Frage, sollen neue Kredite aufgenommen werden für die Ukraine-Verteidigung oder ja oder nein? Da waren sich Olaf Scholz und Christian Lindner gestritten. Es kam zum Bruch der Ampel. Es gab Neuwahlen, früher als geplant. Und am Ende sind wir als FDP aus dem Bundestag mal wieder, verdammt nochmal, rausgeflogen. Das heißt, die Frage, wie wir dazu stehen, hat sich gar nicht so richtig gestellt, weil da waren wir schon tot. Und dass sich Christian Lindner und Olaf Scholz, ich glaube, wegen 44 Milliarden zerstritten haben, und danach Friedrich Merz 500 Milliarden aufgemacht hat, das ist natürlich eine wilde Nummer. Bin ich total bei dir. Und du hast total recht. Ich glaube, wir können mit Effizienzsteigerung all das super viel rausholen. Gleichwohl, warum sparen bei einem lebenswichtigen Thema? Also es ist beides gleichzeitig richtig. Und jetzt als FDP, wir sind halt bundespolitisch gerade nicht relevant. Also du kannst uns gerade gar nicht...
Aber raus. Es geht ja darum, welche Positionen vertreten Parteien in der Öffentlichkeit. Darum geht's, ob du jetzt 1% hast, ob du jetzt 1% hast, ob du 10% hast, ob du in der Regierungspartei bist oder was auch immer. Und das vermisse ich. Also ich sehe jetzt keinen Kubicki bei Maischberger, der dann sagt, die Bundeswehr
muss... Wir haben noch keine Meinung dazu. Es ist wirklich so bitter das ist.
Und deswegen werdet ihr nicht gewählt.
Nein, sondern die Partei muss sich ja auch erst finden. Und ich mache das Beispiel Bremen und das ist bei euch ja nicht anders. Es gab bei der Linkspartei, ich glaube, 5000 Unterschriften gegen Christina Vogt, die sie aufgefordert haben, keinen Rüstungsstandort hier mehr zu fördern, all das. Und trotzdem macht sie das ja. Und wir haben in Bremen zum Beispiel mit, glaube ich, 53-47% eine Wehrpflicht, also sind quasi pro Wehrpflicht. Aber wir sind total hin und her gerissen. Und auch natürlich das Thema Effizienz. Würdest du es auf dem Bundesparteitag der FDP bespielen in einer relevanten Größe, wir würden da 3 Tage sitzen und noch zu keiner Einigung kommen. Weil natürlich das Themen sind, die geklärt werden müssen. Wir haben aber gleichzeitig parallel den Wegbruch unserer gesamten Parteiinfrastruktur, also der Abgeordneten, der Ehrenamtlichen, all der Leute, die sich engagieren.
Das ist aber ausreden.
Nein, das ist wirklich so. Das ist einfach der sachliche Grund.
Was soll denn
Grund.
Da die Linke sagen, die aus irgendwie den meisten Landesparlamenten eine Zeit lang rausgeflogen ist? Was da?
Ja, aber dann weißt du doch, wie hart diese Arbeit ist, das alles wieder zu erarbeiten. Aber
trotzdem schaffen wir es auf Parteitag, eine kohärente Position zu verschiedensten Themen hinzukriegen.
Wir wählen ja demnächst erstmal einen neuen Chef anscheinend, der gar keine Konkurrenz mehr hat. Insofern müssen wir mal gucken, dass wir in diese Richtung kommen. Ich würde mir wünschen, dass wir ein Standing dazu haben. Weil aktuell ist die Meinung, dass wir gegen neue Schulden sind, aber die Bundeswehr Milliarden gut finden. Das ist natürlich auch eine Bigotterie unserer Leute. Und das kann ich auch nachvollziehen, wenn sie uns jemand vorwirft. Aber das wird sich lösen lassen, da bin ich relativ zuversichtlich. Und das ist natürlich ein Schmerz, mit dem wir auch umgehen müssen.
Gökhan, ich würde dir die Frage, die ich Dari gestellt habe, trotzdem auch nochmal stellen wollen, weil wir haben ja, also von der Stadtgesellschaft her, ne, allein wie die Stadtgesellschaft hier normalerweise unterwegs ist, hätte man doch schon die Erwartung, dass hier einfach gesellschaftlich mehr los ist, was das Thema Frieden angeht. Also es ist ja einfach, es ist ja total still.
Ich gebe dir 300% recht und das ist eine Entwicklung, die finde ich selber total interessant. Also ich habe diese Meinung nicht. Ich habe die Meinung, dass ich glaube, dass das alles richtig ist, auch wenn es quasi auf Kriegsführung hinausgeht. Aber diese Meinung ist total unterpräsentiert. Und das merke ich dann immer auch natürlich in unseren Debatten. Und ich finde, es ist ein Problem, wenn wir in der Bevölkerung vielleicht so eine Art, ich würde sagen, in der Bevölkerung ist es so 40-60, dass 40% so gegen Militarisierung sind und 60% auf irgendeine Art und Weise, sei es total dafür oder zwangsweise dafür sind. In der Parteienpolitik findet sich aber ein anderes Verhältnis wieder, würde ich sagen, ist so 20-80. Und das ist einfach ein Misfit.
Diese 40% sind ja trotzdem auch leise, oder?
Ja, total. Ja, die demonstrieren schon, aber nicht jeder geht zu einer Demonstration und Ähnliches. Und da bin ich total bei dir. Das hatten wir während Corona auch gesehen und während anderer Ereignisse auch, dass wir viele Leute haben sich dann auch unrepräsentiert fühlen. Und wir haben es halt geschafft in der Vergangenheit, vor allem durch die Merkel-Jahre, alles Mögliche an Ist-Zuständen als alternativlos wirken zu lassen. Und natürlich auch ich als Politiker, ich komme ja nicht aus der Verteidigungsindustrie, Leute, ich komme aus der IT-Wirtschaft. Das heißt, ich muss ja dem glauben, was mir vorgesetzt wird. So, und natürlich, wer setzt einem die Information voraus und Weltlage? Das sind natürlich die Leute, die sich damit beschäftigen. Wer beschäftigt sich damit? Diejenigen, die in dem Betrieb sind. So, und das ist natürlich etwas, was für Bias sorgt. Und ich gebe dir total recht, wir bräuchten auch eine kritische Auseinandersetzung damit, wo stehen wir eigentlich und wie finden wir einen Weg, diese Leute zu präsentieren, die das vielleicht auch alles total skeptisch sehen, ohne sie den Verrückten in die Arme laufen lassen zu müssen. So, das bin ich total bei, dass es auch ein Auftrag an uns ist, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, wobei das wiederum ein Thema ist, ich habe das Gefühl, das ist so emotional verankert, verständlicherweise, dass die Leute, also mit denen ich versucht habe, darüber zu reden, sehr schnell auch emotional geworden sind. Also ich habe da noch keinen Weg gefunden, ein sachliches Gespräch zu führen, weil die Argumente der Leute würden mich total interessieren.
Ich nehme es ehrlich gesagt ein bisschen anders wahr, also zumindest in meiner Generation oder darunter. Also wir hatten ja vor kurzem hier den großen Schulstreik in Bremen, wo es vor allem um die Wehrpflicht ging. Es gab auch mehrere Demos gegen die Wehrpflicht. Es gibt Veranstaltungen gegen die Wehrpflicht. Letztens war im Viertel Hip-Hop gegen Wehrpflicht oder so. Also,
aber es ist Wehrpflicht an sich, ne? Also das,
genau, es stimmt, aber ich glaube, es läuft oft unter dem Titel Wehrpflicht, eben weil es die Generation auch so sehr betrifft in diesem Punkt. Aber insgesamt spielt da ja dieser ganze Themenkomplex mit, auch mit Aufrüstung, ne? Also, außerdem sind auch jeden Donnerstag die Friedenstauben.
Ja, und wie viele Leute, ne? Wie viele Leute machen damit? Du hast ja recht, ne? Bei den Demos gegen die Wehrpflicht, da sind die jungen Menschen unterwegs. Aber es gibt ja noch mehr Menschen hier in der Stadt und von denen ist relativ wenig zu hören.
Ja, von denen ist aber auch zu anderen Themen relativ wenig zu hören. Also ich glaube, das zieht sich durch viele Themen hinweg, dass Menschen in Deutschland im Vergleich zu irgendwie Menschen in Frankreich deutlich demonstrationsfauler sind, sage ich mal. Ne? Also vielleicht ändert sich das bald, wenn es jetzt die großen Sozialproteste gibt. Die Demos sind ja schon alle angemeldet. Ich glaube, Ende Juni soll von der Bundesregierung dann ein umfassendes Paket vorgestellt werden, wo dann irgendwie alles auf einmal abgehandelt werden soll. Also Bürokratieabbau, Einsparungen.
Ich bin auch gespannt.
Pipapo. Ich glaube, meine Prognose ist, das wird nicht so gut klappen.
Glaube ich auch.
Und egal, was auf den Tisch kommt, die Demonstrationen sind schon angemeldet und es bleibt abzuwarten, wie viele auf die Straße gehen. Aber insgesamt hast du recht, ne? Also die Zahlen, die man in den Umfragen sieht, spiegeln sich auf der Straße auf jeden Fall nicht wieder.
Es fehlt eine Art Fridays for Future quasi für das Thema, glaube ich.
Was jetzt?
Wo geht die Reise hin, Dari? Beim Thema Rüstung in Bremen?
Ich glaube, dafür bin ich zu unwissend, um das seriös zu prognostizieren.
Was würdest du dir wünschen?
Naja, ich würde mir wünschen, dass man sich den Fokus auch, also ich würde mir wünschen, dass man nicht nur die Rüstungsbranche als Wachstums- und Wirtschaftsmotor sieht, sondern auch die vielen kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, die zum Beispiel produzieren, neue Technologien rund um KI, um die Energiewende. Ich finde, das sind auch Branchen, die es verdient haben, in so einem hohen Maße von öffentlichen Aufträgen auch berücksichtigt zu werden.
Gökhan?
Ja, sehe ich auch so, wenn ich in die Glaskugel gucken müsste. Meine These ist, und da hat sich auch der Krieg zumindest in der Ukraine verändert, mittlerweile, wir geben denen zwar Geld für Güter, aber haben sich deren Waffenassets und Skills so sehr verändert, sind ja quasi sehr viel weiter als wir, weil sie aktiv im Krieg beteiligt sind, dass wir mittlerweile von denen lernen können, welche Waffensysteme man eigentlich für die Zukunft bräuchte. Das ist auch für uns interessant, weil dann wissen wir, was wir eher kaufen sollten oder beauftragen sollten zu kaufen, als das, was wir jetzt quasi kaufen in Friedenszeiten, die uns selber nicht so richtig betreffen. Meine persönliche These ist, dass wir plus minus nach Donald Trumps Amtszeit weniger Konflikte haben werden. Die Konflikte alle eine Art schlechte Lösung für alle Beteiligten enden werden. Also das Mullah-Regime wird bleiben mit anderen Leuten. Die USA werden als Erfolg verkaufen. Ich glaube, die Russland-Ukraine-Thematik wird auch irgendwann im Sande verlaufen. Und es werden einfach alle verloren haben. Es wird einfach ganz viel Zerstörung, Tod und Elend und all das geben. Und irgendwann werden einfach beide Parteien oder alle Parteien in diesen Konflikten so ausgezehrt sein, dass sie aufhören, bis dann neue Konflikte entstehen. Und das ist so ein bisschen der Lauf der Zeit, wie ich ihn gerade vor Augen habe. Und in der Konstellation nimmt Bremen halt jetzt gerade diese, nennen sie mal Zufallsgewinne, mit aus der Weltlage, in der wir sind. Muss natürlich aber mittel- und langfristig gucken, dass wir vor allem mit Industrien performen, die auf Wohlstand, auf Wachstum, auf globale Teilhabe, Globalisierung setzen. Ne? Und das ist, da haben wir auch gute Firmen, so ist es nicht. Aber das ist natürlich das, was eigentlich das eigentliche hehre Interesse sein muss. Zivile Unternehmen müssen den Wohlstand sichern und nicht militärische, weil sonst sind wir Sparta einfach. Und so cool Sparta im Film dargestellt wird, das war schon räudiges Elend am Ende dort.
Ich glaube, dabei, da seid ihr euch beide einig. Vielen Dank für dieses Gespräch heute und bis zum nächsten Mal.
Haut rein. Tschö.